DW Menschen und Märkte.
China, deutsche Firmen so pessimistisch wie lange nicht mehr. Disney startet eigenen Streamingdienst. Deutsche Post übertrifft Erwartungen und wie Russland mit seinem Atommüll umgeht. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Deutsche Handelskammer in China hat heute ihre jährliche Zufriedenheitsstudie der deutschen Unternehmen vorgelegt. Die Umstände auf dem chinesischen Markt sind schwierig. Nachlassendes Wirtschaftswachstum, der Handelskrieg zwischen China und den USA und Marktbeschränkungen bereiten auch den deutschen Firmen Sorge. Das China-Geschäft, es lief schon mal deutlich besser. Axel Dorloff.
Noch vor wenigen Jahren ging es für deutsche Unternehmen in China vor allem darum, in welchem zweistelligen Bereich der eigene Umsatz stieg. Wenn heute die Deutsche Handelskammer in China ihre jährliche Zufriedenheitsstudie vorlegt, ist das Bild differenzierter. Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen leidet, aber der chinesische Markt bleibt wichtig. So das Fazit von Stefan Wöllenstein, Präsident der AHK Nordchina und China-Vorstand von Volkswagen.
Wir sehen eine starke Eintrübung auch des konjunkturellen Klimas in China. Sicherlich in China nochmal in besonderer Weise beeinflusst durch den chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, der jetzt schon leider in das zweite Jahr geht und damit natürlich in besonderer Weise auch das Business-Klima hier für deutsche Unternehmen in China beeinflusst. Wir sehen auch Kaufzurückhaltung bei Konsumenten in bestimmten Sektoren und das lässt einfach unsere Unternehmen vorsichtiger werden und sehen, dass die sehr ehrgeizigen Wachstumsziele der Vergangenheit, wo jedes Jahr uns eigentlich in den Zuwachsraten auch im Umsatz, im Gewinn in vielen Fällen überrascht hat, dass es hier eher das, was in China immer gerne genannt wird, New Normal, auch hier in der Industrie Einzug hält.
Die neue Normalität, auch für deutsche Unternehmen in China. Mehr als 80% geben an, vom Handelskonflikt China-USA direkt oder indirekt betroffen zu sein. Laut der Studie geht nur noch ein Viertel der deutschen Unternehmen davon aus, die Unternehmensziele in China für das laufende Jahr 2019 zu erreichen oder zu übertreffen. Das ist der schlechteste Wert seit Jahren. Die Marktbeschränkungen beeinträchtigen das Wachstumspotenzial deutscher Unternehmen, klagt Jens Hildebrandt, Chef der Deutschen Handelskammer in Peking.
Neben dem Handelskrieg und den vielen Fragezeichen zur allgemeinen Wirtschaftssituation in China, also wächst Chinas Wirtschaft weiter wie geplant, greifen die ganzen Reformen, sehen wir natürlich eine Reihe von weiterhin regulatorischen Maßnahmen, die das Wachstum deutscher Unternehmen behindern. Unsere Umfrage sagt ganz klar, wenn es mehr Marktzugang geben würde, wenn regulatorische Hürden gesenkt würden, würden deutsche Unternehmen noch mehr investieren, würden sich noch mehr hier engagieren als zuvor.
Trotz allem bleibt China ein enorm wichtiger Markt. Für jedes zehnte in China tätige deutsche Unternehmen ist die Volksrepublik der größte Markt für die eigenen Produkte. Auch für deutsche Autohersteller, wenn auch der chinesische Automobilmarkt insgesamt sinkt, und zwar das zweite Jahr in Folge. AHK-Präsident und VW-China-Vorstand Stefan Wöllenstein.
Wir dürfen natürlich nicht verkennen, dass mit einem Niveau von immer noch, sagen wir, 21,5 bis 22 Millionen Pkw, da habe ich die Nutzfahrzeuge gar nicht mitgezählt, er mit weitem Abstand noch der größte Automobilmarkt der Welt ist. Kurzfristig, wie gesagt, dieser Abwärtstrend nach über 20 Jahren konstantem Wachstum. Ich glaube, das ist der eigentliche Effekt, dass nach über 20 Jahren, wo man sich dran gewöhnt hat, einfach zu fragen, gibt es eine Ein- oder eine zweistellige Zuwachsrate, jetzt auf einmal ein moderater Rückgang da ist.
Viel, so sagt die Studie der Deutschen Handelskammer in China, hänge davon ab, wie sich der Handelskrieg zwischen China und den USA entwickelt und ob die vorsichtigen Reformen der Staatsunternehmen und des regulatorischen Umfeldes des chinesischen Marktes weitergehen. Eine Kernforderung bleibt: der Abschluss eines umfassenden Investitionsabkommens zwischen der EU und China. Das ist die große Erwartung an den EU-China-Gipfel in Leipzig 2020.
Axel Dorloff war das. Der Wettkampf um die Gunst und das Geld der Zuschauer geht in die nächste Runde. In den USA startet am 12. November ein neuer Streaming-Dienst, nämlich Disney+. Schon jetzt steht fest, er ist einer der stärksten Rivalen für Konkurrenten wie Netflix oder Amazon. Katharina Wilhelm.
Wenn man alle großen Streaming-Anbieter und deren monatliche Grundkosten in den USA zusammenrechnet, dann kommt man schnell auf über $100 im Monat. Warum sich dann noch Disney Plus anschaffen und welcher Anbieter wird in dem Spiel verlieren müssen? Diese Frage geht beim Sender CBS an Bob Iger, den Chef von Disney und gerade einer der mächtigsten Männer in Hollywood.
The Disney Plus Service has Disney, Marvel, Pixar, Star Wars and National Geographic.
Der Disney Plus Service bietet Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic. Wir sind in einer einzigartigen Marktposition und auch wenn wir in der Realität mit anderen konkurrieren, gibt es doch nur uns mit dieser Kollektion.
Disney with that collection.
Ganz klar, der Mann hat Selbstbewusstsein und das darf er wohl auch haben. Disney verspricht sich einiges von seinem neuen Angebot. Mickey Mouse, Star Wars und auch die neu dazugekauften Simpsons gibt es nun on demand als Streaming rund um die Uhr. Die Fans der starken Marken wie Star Wars oder Disney sind in der Regel sehr treu und so baut der Konzern auf einen starken Start ins Streaming-Geschäft. Vor allem, weil Disney Plus nicht nur Altbekanntes zeigt, sondern auch viele Neuproduktionen im Gepäck hat. So wie zum Beispiel die Serie The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum.
Mandalorian, look outside.
Dabei handelt es sich um eine Art Weltraum-Cowboy-Saga, die zeitlich nach dem sechsten Teil der Star-Wars-Filme spielt. Zu hören war eben übrigens die Stimme des deutschen Regisseurs Werner Herzog, der ebenfalls eine Rolle in der Serie hat. Extra für Disney Plus produziert wurde außerdem unter anderem High School Musical, die Serie, und eine Reality-TV-Show, in der Schauspieler Jeff Goldblum Dingen auf den Grund gehen will.
My name is Jeff Goldblum. The name of the show is The World According to Jeff Goldblum.
Alle Disney, Star Wars und Pixar-Filme sollen außerdem auf der Plattform verfügbar sein, außer denen, die gerade aktuell im Kino laufen. Für Amazon oder Netflix ist der Start des Giganten im Streaming-Segment eine echte Herausforderung, zumal Disney mit einem Monatsbeitrag von knapp $7 günstiger ist als etwa Netflix. Dabei bietet Disney in den USA einen weiteren Deal an. Dort kann man die mittlerweile ebenfalls zu Disney gehörenden Anbieter Hulu und den Sportsender ESPN im Dreierpaket kaufen für knapp $13 im Monat. Ein interessantes Modell für alle, die erwachseneren Inhalt auf Hulu und Sport auf ESPN schauen wollen. Für Deutschland wurde der Starttermin gerade bekannt gegeben. Disney Plus soll ab dem 31. März 2020 verfügbar sein. Was der Dienst dann in Deutschland kostet, ist allerdings noch nicht offiziell bekannt.
Aus Los Angeles berichtete Katharina Wilhelm. Die Deutsche Post hat auch im dritten Quartal vom boomenden Onlinehandel profitiert. Vor allem das internationale Express- und das deutsche Paketgeschäft wuchsen dynamisch. Und das Weihnachtsgeschäft, traditionell die beste Zeit des Jahres für den Konzern, fängt ja gerade erst an. Läuft bei der Post, meint Jörg Sauerwein.
Vor allem in den kommenden Wochen dürfte es wieder besonders deutlich werden. Millionen Weihnachtsgeschenke werden im Internet bestellt. Ein Ende des Booms beim Onlinehandel ist nicht in Sicht. Ein Glück für die Deutsche Post, bestätigt Finanzvorstand Melanie Kreis.
Also wir profitieren nach wie vor vom E-Commerce-Boom und das sieht man genau in der Entwicklung unserer Zahlen im deutschen Paketgeschäft. Da hatten wir ein Umsatzwachstum von 9,9% im dritten Quartal, aber auch im Expressbereich, wo wir jetzt wieder um die 6% Sendungsmenge und Umsatzwachstum verzeichnen.
Aber nicht nur das Paket- und Expressgeschäft sorgen wieder dafür, dass die Zahlen aus Sicht des Bonner Konzerns stimmen. Aus allen Unternehmensbereichen gebe es positive Zahlen, sagt Kreis. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Konzernumsatz im dritten Quartal dieses Jahres um 4,7% auf 15,6 Milliarden Euro gestiegen.
Und was natürlich sehr erfreulich ist, dass alle unsere operativen Geschäfte sich im Vergleich zum Q3 2018 auch beim Ergebnis entwickelt haben. Wenn wir einmal Effekte außen vor lassen, dann haben wir unser operatives Ergebnis um 23% steigern können.
Die angesprochenen Einmaleffekte beziehen sich vor allem auf einen Dämpfer, den die Post im vergangenen Jahr verkraften musste. Denn im Sommer 2018 hatte die Post wegen Schwierigkeiten im heimischen Brief- und Paketgeschäft eine Gewinnwarnung herausgeben müssen. Um mehr als die Hälfte war der operative Gewinn, also das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern, damals eingebrochen. Inzwischen aber steigt der Gewinn wieder und das trotz der weltwirtschaftlichen Herausforderungen, die auch die Post zu spüren bekommt.
Wir sind da nicht immun gegen das, was um uns herum passiert. Das sieht man zum Beispiel in unserer Division Luftfracht, Seefracht, wo die Volumina im Luftfrachtbereich rückläufig sind, im Markt und auch bei uns. Also wir sehen die Auswirkungen schon.
Aber der Konzern mit seinen weltweit rund 550.000 Mitarbeitern sei breit aufgestellt. Das mache ihn auch in wirtschaftlich etwas schwierigeren Zeiten widerstandsfähig. Die letzten Wochen eines Jahres sind für die Post traditionell immer die besten. Deshalb glaubt Finanzvorstand Melanie Kreis auch, die angepeilten Ziele für dieses Jahr erfüllen zu können.
Das Weihnachtsgeschäft spielt natürlich eine große Rolle. Und das ist auch eine große logistische Herausforderung für uns, wenn man im Jahresdurchschnitt 5 Millionen Pakete pro Tag hat und jetzt plötzlich an die 11 Millionen pro Tag wirklich operativ verarbeiten muss. Dann ist das eine wahnsinnige Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen in der Fläche.
Läuft das Weihnachtsgeschäft wie geplant, dann erwartet die Deutsche Post für dieses Jahr auch dank des im Sommer gestiegenen Briefportos einen operativen Gewinn von 4,3 Milliarden Euro. Für das kommende Jahr peilt der Konzern sogar 5 Milliarden oder mehr an.
So viel von Jörg Sauerwein. In Russland hat die Hoheit über alles, was mit Atomindustrie zu tun hat, der Staatskonzern Rosatom. Und der hält sich mit Transparenz zu seiner Arbeit sehr zurück, beziehungsweise bekräftigt immer wieder, dass der reichlich vorhandene Atommüll in Russland ordnungsgemäß entsorgt wird. Russische Umweltaktivisten sind da anderer Meinung. Sabine Stöhr.
Erst kürzlich hat Russland das erste schwimmende Atomkraftwerk, die Akademik Lomonossow, mit zwei kleineren Reaktoren aus dem Hafen von Murmansk am nördlichen Polarkreis auf den Weg in den äußersten Nordosten Russlands gebracht. Dort soll es die Kleinstadt Pivek mit Strom versorgen. Auf die Frage hin damals, wie die Brennstäbe dort in der Ferne entsorgt werden, sagte der verantwortliche Staatskonzern Rosatom:
Die Aufbereitungsanlage ist Mayak. Sie befindet sich bei Tscheljabinsk.
Die Aufbereitungsanlage ist die größte in Russland. Außerdem gibt es noch Lagerstätten. Weitere dazu sind geplant. Der russische Aktivist Wladimir Slivyak von der Organisation Eco-Defense ordnet das in einem Interview mit der Berliner Internetplattform Ost-West so ein.
In Russland haben sich 1 Million Tonnen Atommüll angesammelt. Sie liegen im Freien und es besteht die ernsthafte Gefahr, dass die Container, in denen sich der Müll befindet, irgendwann undicht werden. Das bestätigen auch offizielle Dokumente, die unter anderem von der drohenden Korrosion dieser Container sprechen.
Hinzu kommt das Erbe, das die Hafenstadt Murmansk ganz im Nordwesten von Russland trägt. Das von nuklear betriebenen Schiffen aus der Zeit der Sowjetunion. Als die zu Ende gingen, fehlten Zeit und Geld, um sich um den daraus entstandenen Atommüll zu kümmern. So lagern viele U-Boote auf dem Boden des Weißen Meeres, weil sie nach ihrem Ausdienen dorthin versenkt worden sind. Ein Teil der Altlasten ist mit ausländischer Hilfe und ausländischem, auch deutschem Geld beseitigt worden. Trotzdem erklärt die junge Politikerin Violetta aus dem Büro des Kreml-Kritikers Nawalny vor Ort: Die Region Murmansk ist eine Art atomare Müllkippe. Gefährlich, mit Strahlung. Wir leben auf einem Pulverfass. Der ganze gefährliche Abfall umgibt uns von allen Seiten und er kann sich jederzeit unvorhersehbar verhalten. Und der Umweltaktivist Juri Ivanov aus der Region Murmansk ergänzt: Nur wenige wissen, was da genau läuft. Und das sind meist die, die für den russischen Staatskonzern Rosatom arbeiten. Mit entsprechendem Hoheitswissen, erklärt Juri.
Leider ist Rosatom inzwischen ein geschlossener Konzern geworden, sodass sie uns nicht einmal mitteilen, wie viel radioaktiven Abfall sie angesammelt haben. Dies gilt dann schon als geheime Info, als militärisches Geheimnis.
Als es im Juli auf einer Meeresplattform nicht weit von Archangelsk im Weißen Meer eine Explosion eines Raketentriebwerks gab, versicherte Rosatom und das russische Verteidigungsministerium erst einmal, dass dabei keine Radioaktivität ausgetreten sei. Für Umweltaktivist Juri Ivanov war das keine Überraschung.
Der Aufgabenbereich des Staatskonzerns Rosatom wird immer weiter ausgedehnt. Er ist derjenige, der hauptverantwortlich die Entwicklung der Arktis vorantreibt und jetzt auch die Nordostpassage kontrolliert, die ja immer leichter befahrbar wird. Immer weniger Menschen kommen an Rosatom ran.
Das heißt, die Transparenz des Konzerns geht gegen Null, die Informationen fließen spärlich. Nach der Explosion zum Beispiel war dann erst Tage später offiziell von einer bis um das 16-fache erhöhten Radioaktivität in der Region die Rede.
Aus Moskau war das ein Beitrag von Sabine Stöhr. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.